Ich bin für die Reni eingesprungen, ganz kurzfristig, die ist krank geworden. Bei mir ist immer so, dass eine Predigtvorbereitung sich in zwei Teile teilt, 50% in die Vorbereitung und die zweiten 50% brauche ich dann, um alles wegzustreichen, damit ich noch auf eine halbe Stunde komme. Diesmal hatte ich nur Zeit für die erste Hälfte. Gut, nein. Es ist eine ganz schön große Bühne hier vorne, wenn man so alleine steht. Sie wird noch größer, wenn ihr so weit hinten sitzt. Ich würde euch einfach mal bitten, dass die, die ganz hinten sitzen, einfach ein Stückchen hier nach vorne kommen. Ich kann euch versprechen, ich spuck nicht so weit und ich habe auch keinen Mundgeruch heute Morgen. Also kommt einfach vor, damit wir ein bisschen mehr, vielen Dank, dass wir ein bisschen näher beieinander sind. Nicht nur äußerlich, nicht nur innerlich, sondern vielleicht auch äußerlich. Gut, damit ich jetzt nicht noch mehr überziehe, ja, fange ich einfach an. Ich bin großer Fan des Römerbriefs. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich liebe den Römerbrief. Nicht allein wegen seiner grundlegenden Aussagen, sondern auch wegen der klaren Struktur, die diesem Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom so innewohnt. In den letzten Jahren habe ich aber auch an einem anderen Brief im Neuen Testament immer mehr Gefallen gefunden, der in seiner Art so ganz anders ist als dieser Römerbrief, nämlich am ersten Brief von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Was mich an diesem ersten Korintherbrief so begeistert, ist, dass er die Gemeinde so zeigt, wie sie ist, zumindest manchmal ist, und nicht nur so, wie sie eigentlich sein sollte. Im ersten Korintherbrief erleben wir eine Gemeinde, die wirklich, ja, sie ist halt, wie sie ist. Und das kann auch mal trösten, das kann auch mal entlasten. Die beiden Briefe an die Korinther führen uns in das intensive Ringen dieses Apostels Paulus ein, mit dem er sich ja, buchstäblich an dieser Gemeinde abarbeitet. Von Ephesus aus versucht er, Streitigkeiten zu schlichten. Er versucht, korrigierend einzugreifen, wo die Korinther Dinge tun, die halt einfach nicht gut sind. Und das erste Problem, dessen er sich annimmt, nach einem sehr kurzen Briefeingang, klassische Briefeingang, er nennt den Absender, er nennt den Adressaten, er lobt sie kurz. Das gehört einfach zu einem klassischen Briefformular dazu. Da steigt er gleich richtig ein. Und das erste Problem, das er gleich mal benennt, betrifft die verschiedenen Gruppen, die sich in der Gemeinde gebildet haben, diese Parteien. Und die jede für sich so auf eine eigene Führungspersönlichkeit und auf eine geistliche Ausrichtung, auf ein geistliches Profil berufen in dieser ja noch jungen christlichen Bewegung. Und da gibt es dann Flügelkämpfe, die sind so heftig geworden, dass sie drohen, die Gemeinde zu spalten. Und so hält sich Paulus also nicht lange mit Förmlichkeiten auf, sondern kommt gleich nach dem Briefeingang gleich zur Sache. Und ich habe das jetzt mal für mich frei übersetzt, deswegen werfe ich euch den Text auch mal nicht an die Wand. Ist auch nur ein einleitender Text. Nur, dass wir uns mal reinfühlen in diesen Brief. Er schreibt also in 1. Korinther 1, 10 bis 12 und dann Kapitel 2 wieder. Ich muss euch leider gleich zu Beginn dieses Schreibens ermahnen. Durch die Mitbewohner der Chloe habe ich erfahren, dass Streit darüber ausgebrochen ist, zu wem ihr gehört. So sagen die einen, ich folge Paulus, andere sagen, ich folge Apollos und andere wiederum berufen sich auf Petrus. Und manche lassen sich von gar niemand etwas sagen und meinen, nur Christus selbst könne ihnen was vorschreiben. Wir haben euch so viel Wichtiges zu sagen von Gott. Dinge, die bisher kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Wahrheit, die der Geist Gottes uns gezeigt hat, aber all das können wir euch nicht mitteilen, weil ihr noch gar nicht in der Lage seid, damit umzugehen. Einfach deshalb, weil ihr noch viel zu unreif seid. Und auch heute kann ich euch noch nicht damit kommen, weil ihr noch viel zu sehr mit euch selbst beschäftigt seid und euch verhaltet wie zu einer Zeit, als ihr noch keine Christen wart. Anders kann ich die Streitigkeiten darüber, zu wem ihr gehört, nicht deuten. Nun erschreckt ihr vielleicht schon an diesem Text. Wir haben, Gott sei Dank, und das meine ich wirklich so, Gott sei Dank, in unserer Gemeinde nicht diese Richtungsstreitigkeiten, die es in Korinth gab. Wir haben auch nicht, Gott sei Dank, diese Eitelkeiten, von denen wir hier lesen. Ja? Weder gibt es bei uns Gemeindeleiter mit einer eigenen Fanbase, noch spaltet sich die Gemeinde in irgendwelche theologischen verschiedenen Lager mit unterschiedlichen Visionen oder einem unterschiedlichen Gemeindeverständnis. Und doch, sonst hätte ich es ja nicht ausgesucht, und doch ist das, was Paulus hier an die Korinther schreibt, für uns auch von Bedeutung. Und zwar deshalb, weil in diesem Schlichtungsversuch ganz wichtige grundsätzliche Hinweise gegeben werden, worauf es bei Gemeindebau und Gemeindewachstum ankommt. Und ihr wisst ja, wir haben nächste Woche unsere Impulstage. Ich glaube, wir haben auch noch Plätze frei, also man kann sich noch anmelden. Wo es darum geht, wie wir als Gemeinde sprachfähig werden, wie wir Glauben weitergehen können. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, heute auch diesen Text mit euch anzuschauen und einen kleinen Einstieg in dieses Thema wagen. Bei seiner Intervention gegen diese ungute Gruppenbildung setzt Paulus direkt an der Frage an, welche Rolle und Funktion eigentlich die leitenden Mitarbeiter bzw. die Amtsträger im Rahmen der Gemeindeentwicklung einnehmen. Und da können wir mal die erste Folie zeigen. Und er schreibt oder er fragt einfach und gibt sich auch gleich selbst die Antwort: Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Und was ist Petrus? Ja, das fragt er die Korinther. Und er gibt halt gleich, wie er es so gern tut, die Antwort selber hinterher. Es sind Diener, durch die ihr gläubig geworden seid und so, zwar so, wie es der Herr einem jedem gegeben hat. Wie so oft bei der Bibel lohnt es sich auch hier genau zu lesen, um das Grundsätzliche in der Aussage zu erkennen. Denn Paulus fragt nicht, wer sind denn Paulus und Apollos und Petrus? Wer sind sie denn? Sondern was sind sie? Es geht ihm nicht um Rang oder um Namen. Es geht um die Funktion. Und mit dieser Frage nach dem Was, was sind sie, verweist er nicht nur auf das, was diese Personen trotz aller Meinungsunterschiede, die es da auch tatsächlich gab und unterschiedlichen Ausrichtungen, da verweist er nicht nur auf das, was diese Mitarbeiter miteinander verbindet und eint, sondern er identifiziert auch auf Anhieb die Ursache für das Problem in Korinth. Und es besteht darin, dass das, was in den letzten Jahren und Monaten, Jahren in Korinth geschehen ist, was gewachsen ist, was sich an Gutem entwickelt hat, von den Korinthern, den jeweiligen Mitarbeitern, ihren Methoden, ihren inhaltlichen Akzentuierungen angerechnet wird. Das, was da passiert ist, das rechnen sie den Mitarbeitern an. Sie sagen, ja, diese Mitarbeiter, die waren es, die mit ihren Methoden, die mit ihren Botschaften, die das alles bewirkt haben. Ihnen wird dieser Erfolg zugeschrieben. Und ich glaube, da sind wir doch recht nah an den Korinthern dran. Die Gefahr, einzelnen Personen aufgrund der Erfolge, die auf den Sockel zu heben oder ihre Methoden zu kopieren, ja, die haben wir auch heute noch. Und die besteht heute nicht weniger als damals. Man braucht bloß an manche Megachurches in den USA denken, aber auch bei uns schon, wo Gemeinde ab einem gewissen Zeitpunkt auch in der Gefahr steht, zu kippen und in einen Personenkult zu verfallen. Wo es dann eben eigene Follower gibt. Was also sind Apollos und was ist ein Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar so, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und dann rückt er die Verhältnisse einfach wieder zurecht, indem er jedem, auch von diesen Dienern, von diesen Großen unter den Führungspersönlichkeiten, seinen Platz zuweist. Er sagt: Ich erkläre es euch, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber dann kommt das Wichtige, Gott ist es, der das Wachstum gegeben hat. Und so ist weder der pflanzt was, noch der begießt, sondern es ist Gott, der das Wachstum gibt und für das Wachstum sorgt. Und mit dieser Antwort macht Paulus was deutlich, was für uns heute gleichermaßen wichtig ist wie für die Gemeinde in Korinth. Es sind nicht die Menschen. Es sind auch nicht die Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten, Ideen, Schwerpunkten, Methoden oder Rezepten oder mit ihrer Vollmacht, die sie mitbringen, sondern es ist immer Gott selber, der zwar durch diese Menschen, aber aufgrund seines Evangeliums wirkt und Wachstum hervorruft. Paulus illustriert es dann mit einem Bild aus der Natur, das jedem eingängig ist und das auch jeder versteht auf Anhieb. Er sagt, ich habe gepflanzt, also ich habe den Samen ausgesät. Apollos hat begossen und Gott ist, der das Wachstum gibt. Und Gott gibt das Wachstum, indem er das, was genetisch in diesem Samenkorn schon angelegt ist, zum Keimen bringt. Klingt einfach, der Satz, ist ja nur ein Beispiel, aber mit diesem Satz benennt der Apostel genau die zwei Dinge, auf die es bei einer gesunden Gemeindeentwicklung ankommt. Das erste, das Saatgut. Es kommt immer auf das Saatgut an. Das Saatgut enthält alle notwendigen genetischen Informationen in sich. Da ist alles drin, was es braucht, damit es sich entfalten und entwickeln kann. Und zum anderen kommt es darauf an, dass Gott dieses Wachstum, dieses genetische Erbgut da entfaltet. Also es kommt auf das Saatgut an und es kommt auf Gott an. Das sind die Dinge, die für eine gesunde Gemeindeentwicklung wichtig sind. Und ich treibe es mal auf die Spitze, es ist vollkommen zweitrangig, wenn nicht sogar unbedeutend, wer es ist, der pflanzt und wer es ist, der begießt. Das kann ein Paulus sein. Es kann ein Apollos sein. Das kannst aber auch du sein. Du kannst der sein, der das Saatgut aussät. Du kannst der sein, der begießt. Es braucht keine geistlichen Heroes. Es braucht keine wahnsinnig bevollmächtigten Führungspersönlichkeiten. Es braucht keine verheiligten Geiststrotzen der Gemeindeleitung. Das kannst du sein, der den Samen aussät und der begießt. Denn wer es ist, darauf kommt es nicht an. Ich möchte es gern mit ein paar wenigen Hinweisen aus dem Neuen Testament untermauern. Da muss ich jetzt im Schnelldurchgang durch. Also denen, die die Texte nicht so ganz vertraut sind bei den Stichworten. Wir stellen das Skript rein, da stehen die Bibelstellen drin, lest es in Ruhe nach. Bei den Textstellen, die ich gern anführen möchte, handelt es sich um einige Reichgottesgleichnisse. Gehen wir von Paulus weg, gehen wir hin zu Jesus. Was sagt Jesus, wenn er vom Reich Gottes erzählt? Er nimmt das Gleichnis vom Sämann. Wir kennen das auch unter dem vierfachen Acker. Was passiert? Er sät aus und es geht unterschiedlich auf. Es ist das Samenkorn, das Frucht bringt in diesem Gleichnis. Und zwar je nach Bodenbeschaffenheit. Nicht der Sämann. Wer den Samen aussät, ist völlig egal. Der hat auch keinen Namen in dem Gleichnis. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Ja, da wird zweierlei Samen ausgesät. Was es uns einfacher macht, der Böse sät den schlechten Samen, der Gute sät den guten Samen. Ja? Beide Samen gehen auf. Und dann kommt eine Botschaft. Beides wächst gleichermaßen auf und am Ende wird's voneinander getrennt. Auch hier, worum geht's? Es geht um das Saatgut. Das Saatgut entscheidet, was nachher rauskommt. Im Gleichnis vom Senfkorn. Ein kleines Senfkorn wird gesät und wird zu einem großen Baum. Es ist vollkommen wurscht, wer es sät. In keinem dieser Gleichnisse findet ihr irgendeinen Hinweis, dass es eine Bedeutung hat, wer es aussät. Wichtig ist, dass es gesät wird. Als die Jünger eines Tages beobachtet haben, dass jemand anders im Namen Jesu predigt, sagen sie zu ihm, ey, das kann nicht sein, wir sind die Vollmächtigten. Ja? Der hat keine Legitimation und Jesus sagt, wenn er von mir erzählt, lasst ihn doch erzählen. Im Markus-Evangelium findet sich eins meiner Lieblingsgleichnisse, ihr werdet gleich merken, warum. Das auch leider häufig übergangen wird. Und das Matthäus, ich finde es spannend, dass Matthäus es nicht erzählt. Das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat. Wie in den ersten drei Gleichnissen, auch hier, ihr wisst schon, was kommt, es kommt überhaupt nicht darauf an, wer sät. Was passiert? Da sät einer aus und legt sich schlafen und wundert sich, oh Mensch, hast du ja super gewachsen. Ja? Es wächst von selber. Und er muss nichts dazu tun. Wir kommen nachher nochmal kurz drauf zurück. Noch ein anderes Gleichnis, das Gleichnis vom Sauerteig. Da ist eine Frau, die nimmt ein wenig Sauerteig und durchsäuert mit diesem Sauerteig den anderen Teig. Wir wissen nicht, ob es eine Spitzenköchin war, wir wissen nicht, ob es eine Magd war, es ist vollkommen wurscht. Entscheidend ist, dass der Sauerteig in den anderen Teig hineinkommt. Es ist die Kraft, die in dem Sauerteig drin steckt, nicht die hauswirtschaftliche Begabung der Frau, die den Teig durchsäuert. All diese Gleichnisse unterstreichen meines Erachtens eindrucksvoll das, was Paulus den Korinthern klar machen will, dass es eben nicht die Mitarbeiter sind, auf die es ankommt und die die Frucht hervorbringen, sondern Gott selber und auf das, was wir weitergeben. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere zuckt und sagt, naja, dann ist es ja egal. Das würde Paulus jetzt auch so sagen. Im Römerbrief schreibt er ja immer, ja, dann können wir ja sündigen. Hier würde er vielleicht sagen, ja, sollen wir denn dann gar nichts mehr tun? Wenn es auf uns gar nicht mehr ankommt, dann können wir uns ja vollständig zurücklehnen. Und bevor das hier in ein Missverständnis mündet, fängt er nochmal von der anderen Seite an. Innerhalb eines Satzes. Er wechselt das Bild. Bisher hat er von der Saat gesprochen. Jetzt bringt er in einem kleinen Satz den zweiten Aspekt rein. Er sagt, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld seid ihr, Gottes Bau seid ihr. Vom Ackerfeld haben wir gehört, von der organischen Seite. Aber jetzt bringt er ein neues Bild. Er sagt, ihr seid nicht nur Gottes Ackerfeld, ihr seid auch Gottes Bau. Und tatsächlich, die Gemeinde ist immer beides. Sie ist Gottes Ackerfeld und sie ist es Gottes Bau, oder? Baustelle. Dass Paulus diese zwei Bilder so wirklich direkt nebeneinander stellt, das ist einen kurzen Exkurs wert, meine ich. Warum tut er das? Warum nimmt er dieses zweite Bild dazu? Klar, zum einen, weil es notwendig ist, hier für eine Ausgewogenheit zu sorgen, damit wir eben nicht von der einen Seite vom Pferd fallen und sagen, dann setzen wir uns jetzt mal hin und schauen, was Gott tut. Ein zweiter Grund, und den halte ich fast für wichtiger noch, dürfte aber sein, dass Paulus, wie auch wir in der Praxis, immer wieder zwei unterschiedlichen Motiven von Gemeindeentwicklungsphilosophien begegnet. Und diese zwei Philosophien, die liegen nicht selten im Streit miteinander. Auf der einen Seite dieses Grabens, da sehen wir diejenigen, die, wie wir es gerade gehört haben, Gemeinde als einen lebendigen Organismus sehen, dessen Wachstum man zwar unterstützen kann, indem man mal gießt, aber an sich nicht herbeiführen kann. Die Extremvariante haben wir gerade gehört, im Gleichnis der selbstwachsenden Saat. Bau legt sich hin, die Saat wächst von selbst und wörtlich heißt es, der Same sprießt hervor und wächst, er selbst weiß nicht wie. Die eine Seite. Auf der anderen Seite erkennen wir in der Gemeinde dann diejenigen, die Gemeinde als Bauwerk verstehen. Das Stück für Stück von uns mit viel Arbeit und Mitarbeit aufgebaut werden sollte. Und die erhalten natürlich auch neutestamentliche Unterstützung, unter anderem von Petrus, der davon spricht, dass wir uns wieder mit unseren Gaben einbringen sollen. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Und der betont, gerade weil die göttliche Gnade uns ja alles zum Leben geschenkt hat, deswegen sollten wir ganz besonders viel Fleiß aufwenden. 2. Petrus. Besonders viel Fleiß. Wir sehen da eine Spannung. Und die dürfen wir auch nicht auflösen. Diese Spannung zwischen vertrauensvoller Gelassenheit und engagiertem Einsatz. Der zieht sich aber durch die ganze Bibel. Wir hatten es schon öfter. Und ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, als ich vor 3 oder 4 Wochen das letzte Mal hier stand, habe ich auch über eine Spannung gesprochen, nämlich über diese Spannung von Ergreifen und Loslassen. Hier jetzt die Spannung zwischen vertrauensvoller Gelassenheit, Gott macht das, es ist seine Sache, und engagiertem Einsatz. Wir sollen mit Fleiß mitarbeiten. Das finden wir an vielen Stellen. Salomo schreibt es schon im Alten Testament, im Psalm, sagt, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Und wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht auch der Wächter vergebens. Psalm 127. Dem hält Paulus entgegen. Leute, ich habe mehr gearbeitet als all die anderen Apostel. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Bei Maria und Martha erleben wir das. Da finden wir diese Spannung. Die eine arbeitet sich krumm, weil die Gäste sonst nichts zu essen haben. Und weil sonst halt nichts geht. Ja? Nur mit rumsitzen wird keiner satt. Die andere wiederum hört halt entspannt zu, weil sie genau weiß, Frucht ist eine Sache des Zuhörens und des Wachsens, nicht des Tuns. Ja, in dieser Situation, da gibt Jesus der lernenden Maria den Vorrang. Aber trotzdem wird klar, beides hat seine Berechtigung und seinen Platz in der Gemeinde. Gemeindewachstum und Gemeindebau stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander, Aber das müssen wir einfach aushalten, weil beides doch keine Gegensätze sind. Jetzt können wir mal die zweite Folie reinnehmen. Die erste ist schon weg. Paulus wechselt also jetzt dieses Bild und spricht von der Gemeinde als Bauwerk. Und er schreibt, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister, in aller Bescheidenheit, den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, denn einen anderen Grund kann sowieso keiner legen, außer dem, der schon gelegt ist. Das steht nicht zur Diskussion. Aber jeder sehe zu, wie er auf diesem Grund baut. Auch hier wieder unterschiedliche Mitarbeiter, unterschiedliche Dienste und der Verweis darauf, dass Gemeinde nicht anders bestehen kann als auf dem Fundament des Evangeliums. Zu diesem Fundament, das betont er, gibt es keine Alternative. Finden wir auch im Galaterbrief, finden wir auch im Hebräerbrief. Zu Jesus gibt es keine Alternative. Neu ist aber jetzt der Hinweis an die Bauleute, die er jetzt, anders als vorher, als Mitarbeiter in die Pflicht nimmt. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Das heißt nicht, jeder kann bauen, wie er will. Das heißt, jeder trägt Verantwortung dafür, wie er baut. Und das ist immer ein schönes Thema. Das ist vor allem ein schönes Thema für die unter uns, die aktiv die Gemeinde entwickeln wollen. Was wir ja auch wollen, nächstes Wochenende. Wie soll die Gemeinde aussehen? Wie bauen wir sie? Wie gestalten wir sie? Wie hat Gemeindeleben abzulaufen? Nach welchen Plänen? Welche Visionen haben wir? Wie wollen wir vorgehen? Welche Methoden wollen wir anwenden? Welche Rezepte wenden wir an? All diese Gedanken, die uns da bewegen. Und ich bin ja nun wirklich schon lange genug Christ, um da schon einiges mitgemacht zu haben an Rezepten, an Methoden. Praxis des Gemeindebaus, Christian Schwarz, die einen oder anderen kennen ihn vielleicht noch. Organisches Gemeindewachstum, Willow Creek, geistliche Gemeindeerneuerung, Emerging Church. Die Liste ließe sich verlängern. Das alles ist uns ja seit vielen Jahren vertraut. Und wir kennen das, wo immer sich ein Erfolg einstellt, wird sofort ein Rezept draus gemacht. Und der nächste Schritt, dass ein Veranstaltungstourismus, ein christlicher entsteht, dass alle dahin müssen. Erinnert ihr euch noch an den Toronto-Segen, den sogenannten? Ja? Da ist was passiert in Toronto, was ich jetzt gar nicht werten möchte, und was, die halbe Welt steigt in Flieger und muss hin, damit man es kopiert. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch noch an diese skurrile Entwicklung, als auf einmal im Internet Videos kursiert sind, dass in christlichen Gemeindeveranstaltungen auf einmal Diamanten unter den Stühlen lagen. Erinnert ihr euch? Ich glaube, es haben nicht viele mitgekriegt. Dann war mal eine Einladung, das ganz nebenbei, da war mal eine Einladung hier im Schönbuch. Dachte ich, da muss ich hin, ich bin jetzt mal gespannt. Und was ist passiert? Es war ein normaler Gottesdienst, es wurde gepredigt, aber alle im Raum haben nur auf den Moment gewartet, bis er endlich Amen sagt und betet, dass Diamanten unter dem Stuhl liegen. Ja, wir lachen heute, ich fand es damals echt entsetzlich. Es waren keine da. Wir lassen uns so leicht von Rezepten beeindrucken. Irgendwo passiert irgendwas, ob es gut ist oder nicht, und wir meinen, wir müssen es ganz genau so machen, weil dann haben wir auch den Erfolg. Auch viele christliche Bücher. So musst du es machen, dann klappt es. Wenn ich das jetzt an der Stelle kritisiere, dann kritisiere ich damit nicht, dass wir planen, dass wir Ziele entwickeln, dass wir auch überlegen, mit welchen Methoden wir Gemeinde bauen wollen. Darum geht es überhaupt nicht. Das alles stellt die Frage nach dem Wie nicht in Frage. Aber ist es Paulus wirklich das, worum es ihm hier geht? Ich glaube, worauf es ihm wirklich ankommt, das erklärt er uns zwei Verse später. Und da heißt es, wenn jemand auf diesem Grund Gold, Silber und kostbare Steine, also nicht Edelsteine, sondern Marmor, Granit, Alabaster, ist gemeint, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Und jetzt fällt Licht auf diesen Vers, an jeder sehe darauf, wie er baut. Eigentlich geht es gar nicht um das Wie. Das ist der Schlüssel für diesen Vers. Es geht eigentlich nicht um das Wie. Was Paulus wirklich meint, ist, womit er baut. Womit er baut. Nicht die Bauweise ist entscheidend, sondern das verwendete Material. Dem Apostel geht es überhaupt nicht darum, ob die Gemeinde ein Flach, ein Sattel oder ein Pultdach hat. ob sie klein oder groß, bekannt oder unbekannt ist. Und Gott wird die Gemeinde auch nicht danach beurteilen, ob sie charismatisch, pietistisch, evangelisch oder katholisch ist. Er wird sie nicht danach fragen, ob sie ein funktionierendes Seminarsystem hat, einen mehrstimmigen Lobpreis, einen rhetorisch begabten Prediger oder ein umfangreiches Kinderprogramm. Danach wird Gott, glaube ich, nicht fragen, sondern ob sie auf dem soliden Fundament Jesu Christi steht und mit Bausteinen aus dem Steinbruch Gottes gebaut ist. Und es kann nichts anderes sein als das Evangelium. Das Evangelium des gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der uns rein aus Gnade in die Gemeinschaft mit sich wieder aufnimmt. Und deshalb erinnert er, bevor er das schreibt, erinnert er die Korinther ganz eindringlich, wie es war, als er zu ihnen kam. Er schreibt, als ich zu euch kam, Brüder, ich kam ja nicht mit der Vortrefflichkeit der Rede. Sie werfen ihm ja auch vor, naja, aus der Ferne mit den Briefen schreibst du ganz super, aber wenn du bei uns bist, bist du klein mit Hut. Ja, kein rhetorischer Meister. Redner hier. Und er schreibt, ja, ich kam nicht mit der Rede der Weisheit, ich kam nicht mit der Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, sondern ich kam mit, ich kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Ich nahm mir vielmehr vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist der Schlüssel. Und alles andere ist vielleicht schön, aber letztlich Heu und Stroh und wird entweder beim ersten großen Windstoß zusammenfallen oder aber am Ende im Feuer verbrennen. Deshalb wichtig, wenn wir an Gemeindeentwicklung denken, lassen wir uns weder von großen Namen noch von irgendwelchen vermeintlichen Erfolgsrezepten beeindrucken. Achten wir darauf, dass wir in unseren Predigten, dass wir in unseren Zeugnissen, dass wir in unseren Liedern dem Evangelium Raum geben. Anstatt das Drumherum zu perfektionieren und uns zu bemühen, stets auf der aktuellen gesellschaftlichen Welle mitzusurfen. Und ich glaube schon, das ist die Botschaft, die auch heute für uns von Bedeutung ist. Auch wenn unsere Situation natürlich eine andere ist als in Korinth. So wie nur das gute Frucht ist, was aus der Kraft des Evangeliums hervorgegangen ist, so hat auch nur das Bestand am Ende, was Gott selbst durch das Evangelium gewirkt hat. Lass mich zum Schluss noch einen Gedanken aufgreifen, der meines Erachtens auf keinen Fall außer Acht gelassen werden darf, wenn wir uns über das Thema Gemeindeentwicklung Gedanken machen. Wir hatten gesagt, es ist Gott, es ist das Saatgut, es ist das Wort Gottes, es ist das Evangelium, das die Kraft hat, Frucht hervorzubringen. Und wir hatten gesagt, wir sind in der Verantwortung zu gucken, womit wir bauen. Und jetzt kommt aber noch was Drittes. Denn wenn man an so eine Baustelle denkt, ist egal, ob das ist, was im Großen ist, oder ob das vielleicht auch mit Lego-Bausteinen irgendwas ist, was man macht. Sobald einer anfängt zu bauen, dann arbeitet er immer von außen her an einer Sache. Wir haben auf der einen Seite den Bauarbeiter und auf der anderen Seite das Bauobjekt. Beide sind unterscheidbar voneinander, beide sind voneinander getrennt. Viele Christen verstehen Gemeindebau ganz ähnlich. Also vielleicht so wie beim Bau der Stiftshütte, wir erinnern uns. Bei der Stiftshütte war es so, da haben die Menschen das, was Gott ihnen zur Verfügung gestellt hat, was sie eben hatten, haben sie in die Hände der Facharbeiter gegeben und die haben dann was Schönes draus gemacht, ein gemeinsames Haus, in dem man Gottesdienst feiern kann, in dem man sich wohlfühlen kann. Und ja, vielleicht denken wir auch so. Und vielleicht legen wir sogar selber als Facharbeiter oder Nicht-Facharbeiter bis der Hand an der Gemeinde. Wer jetzt aber über Kapitel 3 des Korintherbriefs hinaus weiter nach hinten liest, der stellt fest, dass Paulus nicht nur dieses Bild vom Acker und von dem Bau im Kopf hat, sondern dass er noch ein drittes Bild einfügt und einführt, wenn er davon an neutestamentliche Gemeinde denkt. Sein Ringen um Einheit weist schon darauf hin, dass das ist schon so die Schanze, wo er startet. Und in Kapitel 12 landet er dann. Ein drittes Bild, das über die ersten zwei hinausführt. Nehmen wir mal die Folie 3. Bekannte Texte. Er schreibt, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Juden, Griechen, Sklaven, Freie. Und dieser Leib, der ist eben nicht ein Glied, sondern es sind viele Glieder. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen seid ihr Glieder. Und dieses Bild greift er dann nochmal auf im Epheserbrief, wird konkreter. Von Christus her wird dieser ganze Leib zusammengefügt. Das ist das eine. Und das andere, er wird verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, also jedes Körperteil. Und so wirkt Christus, wirkt er das Wachstum des Leibes. Also er wirkt das Wachstum von sich her, aber über die Glieder. In Kolosser, noch genauer, vom Haupt aus Christus wächst der ganze Leib, unterstützt und zusammengefügt durch die Gelenke und Bänder. Gemeinde Jesu, das ist nicht nur eine Frucht, die wächst. Es ist auch nicht nur ein Bau, an dem wir von außen her mitarbeiten. Gemeinde Jesu ist ein Organismus, der von innen wächst. Und zwar dadurch, dass diejenigen, die zu Christus gehören, sich mit hineinnehmen lassen und von innen her ihren Teil dazu beitragen, dass nicht nur ihr eigener Glaube, sondern der Gesamtorganismus sich gut entwickelt. Für viele Christen, das muss man einfach so sagen, ist die Gemeinde, oder wirkt es zumindest von außen so, wie ein Projekt, das sie von außen mit ihrer Kraft, mit ihrer Zeit, mit ihrem Geld unterstützen und an dem sie sogar mitarbeiten. Aber das ist nicht das, was die Apostel vor Augen haben, wenn sie von Gemeinde sprechen. Wer zu Christus gehört, der ist nicht externer Unterstützer oder Dienstleister. Wer zu Christus gehört, ist Teilhaber. Und deswegen möchte ich es zugespitzt in einem Satz sagen. Gesunde Gemeindeentwicklung kommt von innen. Gesunde Gemeindeentwicklung kommt von innen. Sie lebt davon, dass Menschen eben nicht nur etwas zur Gemeinde beisteuern, sondern dass sie sich selber mit hineinnehmen lassen und, wie schreibt es Petrus so schön, sich als lebendige Steine selber einbauen lassen. Und jetzt wirklich zum Schluss eine letzte Illustration, die ich da sehr schön finde. Zurück in die Zeit, als die Juden aus dem Exil zurückgekehrt sind und die Mauer Jerusalems wieder aufgebaut haben. Da haben sie es dann so gemacht, dass die Obersten des Volkes ohnehin dann in Jerusalem gewohnt haben. Aber sie haben auch per Los ermittelt 10% der Bevölkerung und diese 10% sind nach Jerusalem gezogen. Das heißt, die haben nicht nur einfach die Mauer aufgebaut und sind in ihrem Umfeld geblieben und gesagt, schön, einmal im Jahr gehen wir nach Jerusalem, sondern 10%, und das ist eine Menge, sind nach Jerusalem gezogen. Und dann heißt, das finde ich total schön, in Nehemia 11, Vers 2, und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, Jerusalem nicht nur zu besuchen, am Sonntag oder an Passa oder sonst was, sondern in Jerusalem zu wohnen. Gesunder Gemeindebau ist nicht nur ein Pflänzchen, das wir gießen oder ein Bau, in dem wir mitarbeiten. Gesunder Gemeindebau geschieht vor allem dadurch, dass wir uns, so wie jeder Einzelne hier sitzt, dass wir uns mit hineinnehmen lassen als Glied des Leibes Christi und dass wir von innen heraus das Wachstum und die Entwicklung der Gemeinde unterstützen. Amen.